ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und herzlich willkommen zum Ost-West-Blick auf das politische Geschehen in Deutschland. Heute ist alles ein bisschen anders hier im Wahlkreis Ost. Mein Name ist Astrid Wulff, ich bin Reporterin und Moderatorin bei MDR Aktuell und vertrete diese Woche Malte Pieper. Und auch die zweite Konstante hier im Podcast, Fokus-Chefreporterin Anja Meyer, kann diese Woche leider nicht an meiner Seite sein. Umso mehr freue ich mich, dass meine MDR-Kollegin Sarah Früh auf Zeit hat, um auf die Lage in Berlin zu schauen gemeinsam. Sie ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, beobachtet besonders die Union und wir besprechen, was in anderthalb Wochen nach der Wahl passiert ist. Und das ist einiges. Ja, und dann habe ich noch ein Thema rausgepickt, das nach der Wahl zumindest kurz aufhorchen ließ, auch wenn es nicht ganz oben auf der politischen Agenda steht. Nicht nur, weil dieses Wochenende Weltfrauentag ist, schauen wir mal auf die Frauen im neuen Bundestag. Es sind nämlich noch mal weniger geworden. Unter ein Drittel Frauen ist die Zahl gesunken. Und die Frage ist, hat das Folgen? Das bespreche ich mit einer Frau, die seit mehr als 25 Jahren im Bundestag sitzt und die Entwicklungen mit Sorge beobachtet. Aber erstmal der Blick nach Berlin mit Sarah Früh auf Hallo.
Hallo Astrid, ich freue mich.
Du bist seit 5 Jahren im Hauptstadtstudio, leitest aktuell das Fachgebiet CDU-CSU, so heißt das, und darfst dir die Abende, ja gegebenenfalls auch Nächte um die Ohren schlagen, wenn die Parteispitzen aktuell verhandeln. Wie müde bist du jetzt gut anderthalb Wochen nach der Wahl?
Ja, zum Glück haben sich die Koalitionäre, sind es ja noch nicht ganz, die Sondierer bisher daran gehalten, haben noch keine Nachtschichten wirklich eingelegt. Ich glaube, die haben auch selber keine Lust so richtig darauf. Aber es war schon spät. Montag zum Beispiel, glaube ich, gegen 11 waren die da raus. Und ja, echt eine halbe Stunde später, weil man hat ja dann auch noch so Schalten in die Tagesthemen und so. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen schon den Wahlkampf in den Knochen, Bundestagswahl und davor die Wochen. Das war alles nicht unanstrengend, aber ich sage immer wieder gerne Augen auf bei der Berufswahl und der macht ja auch sonst ganz Spaß.
Ja, dann schauen wir mal, was du alles so erfahren hast die letzten Tage. Der Transparenz halber sei gesagt, wir zeichnen am Donnerstagnachmittag auf. Man weiß ja nie dieser Tage, die Ereignisse überschlagen sich teilweise.
Stimmt.
5 Tage nach der Wahl war der Beginn der Sondierung zwischen Union und SPD. Dann folgte gleich am Abend der Eklat zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus, ebenfalls noch an diesem letzten Februarfreitag. Am Montag dann Sondierung, du hast es schon gesagt, bis kurz vor Mitternacht. Und Dienstag eine überraschende Übereinkunft. Union und SPD wollen Milliarden ausgeben für Verteidigung und Infrastruktur, obwohl die Union doch vorher noch gesagt hat, Reform der Schuldenbremse mit uns ausgeschlossen. Ja, die einen sagen jetzt, diese Kehrtwende eine Woche nach der Wahl kommt überraschend. Die Union bricht ihre Wahlversprechen. Andere sagen, eigentlich war das doch schon irgendwie vor der Wahl klar angesichts der Weltlage. Wie hast du das erlebt?
Naja, du hast es ja angedeutet, ich habe natürlich einen sehr internen Blick. Also ich gucke natürlich auf die CDU und die CSU, auf die Union. Und für mich war das jetzt nicht eine ganz große Überraschung, dass Merz da von der Schuldenbremse so ein bisschen abgerückt ist, vor allem mit Blick auf die Schuldenbremse für die Länder. Und ich habe mir auch noch mal so ein bisschen gerade seine Interviews der vergangenen Monate und Wochen angehört. Und ich glaube, viele von uns hatten das gar nicht mehr so richtig auf den Schirm. Er hat das ja schon immer mal auch öffentlich angedeutet, dass man ja auch über die Schuldenbremse ja mal reden könne, vor allem so, was die Länder angeht. Das war, glaube ich, rund um den November. Das hat dann auch vor allem in der CDU selbst für einiges an Aufruhr gesorgt. Und dass das jetzt am Ende so gekommen ist, da würde ich sagen, ja, hätte man sich denken können. Aber klar, im Wahlkampf hat sich das alles nochmal so ein bisschen anders angehört. Und ich kann natürlich verstehen, dass aus Bürgersicht da viele sagen so, hat er doch völlig anders erzählt. Aber hinter den Kulissen, und das erleben wir natürlich als politische Berichterstatter mehr, als es ja der Bürger wahrnimmt, das ist ja ganz klar, hat sich das echt schon angedeutet.
Da ist jetzt zum Beispiel zu lesen in den Kommentaren auch, die CDU habe die Deutschen im Wahlkampf veräppelt. Hören wir noch mal rein, was Friedrich Merz dazu am Dienstag gesagt hat.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Also Merz verkauft das ja schon auch so, nach dem Trump-Zelensky-Eklat musste man jetzt nochmal besonders dringend handeln. Die Schuldenbremse soll nun für die Verteidigung gelockert werden, Geldmenge nach oben offen. Aber ihm kann ja nicht erst jetzt aufgefallen sein, dass Deutschland neue Schulden machen muss, oder?
Also verstehe mich nicht falsch, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Trump-Geschichte und der Zelensky-Eklat war natürlich jetzt nochmal Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ein guter Anlass für Friedrich Merz, das jetzt auch nochmal besser verkaufen zu können. Also, dass man was für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands tun muss, das war auch vorher schon klar. Und das war auch CDU und unionsintern völlig klar. Und das hat er ja auch immer wieder angedeutet, ja. Und bei dieser Reform der Schuldenbremse standen Friedrich Merz auch einfach schon seit Monaten die Länderchefs auf den Füßen, die schon immer wieder gesagt haben, hey, wir brauchen Geld. Man muss ja immer dazu sagen, für die Länder ist es ja noch viel schwieriger und schwerer gewesen, Schulden aufzunehmen. Die haben ja doch noch einen viel, viel, viel geringeren Korridor, als es beim Bund der Fall ist. Und die haben da auch schon mal die ganze Zeit gedrängt. Und politstrategisch gesehen ist es auch klar, dass ein Friedrich Merz jetzt all das nicht vor der Wahl abgeräumt hat, weil er braucht ja auch ein bisschen was, womit er in die Sondierungsverhandlungen gehen kann und um die Koalitionsgespräche gehen kann. Weil es hat sich ja angedeutet, dass es mit der SPD der Fall sein könnte. Und dass er das nicht vorher abgeräumt hat, ist zumindest aus CDU-Sicht, aus Unionssicht jetzt nicht ganz unlogisch. Was mich jetzt schon erstaunt hat und auch einige in der CDU, und da merkt man auch echt ein Grummeln gerade, ist, dass sie dieses Sondervermögen Infrastruktur mitgemacht haben. Also dass Friedrich Merz dem auch noch zugestimmt hat. Also da sind viele in der CDU nicht ganz so glücklich drüber.
Ja, ist auch das nächste Thema hier bei mir auf dem Zettel. Wir hören nochmal sozusagen die Verteidigungs- oder Erklärungsversuche der Union von Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Union-Bundestagsfraktion. Der musste sich da ja auch rechtfertigen im Interview.
Diese Dynamik ist enorm in den letzten Tagen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und deshalb mussten wir darauf reagieren. Das haben wir getan, indem wir alles, was notwendig ist im Bereich der Verteidigungsausgaben, zur Verfügung stellen möchten. Und es ist natürlich auch richtig. Deswegen haben wir ein Sondervermögen für die Infrastruktur dazugestellt. Am Ende des Tages wird es nur mit Wirtschaftswachstum auch finanzierbar sein.
Also so ganz galant von diesen Verteidigungsausgaben erwähnt er dann noch die Infrastruktur mit. Und da ist ja schon die Frage, Schulen und Brücken, die sind ja jetzt nicht erst letzte Woche baufällig geworden. Hinzu kommt noch, dass die Pläne im Prinzip auch das enthalten, was seit Monaten die Grünen fordern. Wurden da die Wählerinnen und Wähler bewusst getäuscht?
Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Am Ende ist es alles auch immer wieder Politik, ne? Das gehört zur Kompromissfindung dazu, dass die Union natürlich nicht selber allein regiert, sondern auch einen Partner braucht, der Vorstellungen hat. Und die SPD hatte die Vorstellung, dass wenn man ein großes Vermögen für die Bundeswehr aufsetzt, dass man da auch noch das Thema Infrastruktur und Investitionen mitdenkt. Also da haben die auch, so habe ich zumindest gehört, echt hart drum gerungen in den Sondierungsgesprächen am Montag und Dienstag. Und das war auch kurz vorm Scheitern. Und was mich natürlich echt trotzdem auch immer wieder erstaunt, ist diese Argumentation, die sie ja brachten, ja, also noch im Wahlkampf gebracht hatten, ja, wir brauchen nur, müssen nur die Wirtschaft ankurbeln, wir brauchen keine neuen Schulden, weil dann haben wir ja genug Steuereinnahmen und dann ist ja auch alles gut. Da haben wir uns ja auch als Journalisten schon im Wahlkampf immer wieder gefragt, ja, all das, was ihr hier versprecht, was ihr auch als Union machen wollt, das wollt ihr nur durch Wirtschaftswachstum finanzieren. Und was auch ein bisschen erstaunlich war, ist nach den Sondierungsgesprächen an dem Dienstagabend, dann konnten wir ins Gespräch kommen mit den Sondierern. Und da sagte mir ein Sondierer, Mitsondierer aus der Union, der meinte, ja, aber diese Zahlen, krass, also wie der Haushalt tatsächlich aussieht, das war uns ja gar nicht bewusst. Und ich dachte, hä, das müsst ihr doch auch irgendwie auf dem Schirm gehabt haben. Also da ist wirklich in den letzten Tagen in der Union ganz schön viel passiert.
Du hast es gerade schon angedeutet, ein Grummeln gibt es aber. Nicht alle in der Union finden das gut, was da jetzt passiert. Bekommen Merz und auch Söder das in ihren Parteien denn durch?
Ja, Grummeln gibt es tatsächlich. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, vor allem für Friedrich Merz, ist, dass er in den nächsten Tagen bei den Sondierungen ein bisschen mehr für die Union rausschlägt, also aus Sicht der Union. Thema Migration und Thema Soziales, das hatten die ja auch immer wieder im Wahlkampf versprochen, dass sie das Bürgergeld in der jetzigen Form wieder abwickeln werden und dass sie bei der Migration härter durchgreifen werden. Zurückweisungen an der Grenze flächendeckend ist ja immer wieder von Friedrich Merz betont worden. Und das erwartet jetzt auch seine Fraktion vor allem, aber es erwartet auch die Parteibasis, dass er da jetzt aus Sicht der Union mehr rausschlägt. Und ich glaube, wenn er da ein bisschen mehr mit bringt, dann wird sich dieses Grummeln auch wieder ein bisschen legen. Was nochmal schwieriger werden wird, also wirklich perspektivisch auf die nächsten Monate und auch auf dieses Jahr gedacht, ist das Thema Modernisierung der Schuldenbremse, so wie es die SPD gerne nennt. Es gibt so ein Sondierungspapier, das von der SPD geschrieben wurde. Und da ist der allerletzte Punkt, steht drin, man solle eine Expertenkommission einsetzen, die perspektivisch die erwähnte Modernisierung der Schuldenbremse nochmal angeht. Und dann bis Ende des Jahres, also bis Ende 2025, solle man das auch gesetzgeberisch abgeschlossen haben. Und da kriegt vor allem die CDU-Fraktion echt große Ohren, weil sie sagt, ja, das ist doch ja tatsächlich eine Reform der Schuldenbremse oder wie. Aber das wird es mit uns auf keinen Fall geben. Und da bin ich gespannt, wie Friedrich Merz da diesen Spagat zwischen der eigenen Partei und einem künftigen Koalitionspartner, der das auch so erwartet, tatsächlich hinbekommen will.
Sprechen wir mal über die Umsetzung. Um diese hunderten Milliarden auszugeben, müsste ja das Grundgesetz geändert werden. Und das wiederum geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben Union, SPD und Grüne noch im alten Bundestag. Der neue hat sich noch nicht konstituiert. Das wird bis 25. März passieren. Aber die Grünen wiederum hatten direkt nach der Wahl schon ins Spiel gebracht, man könne ja im alten Bundestag noch die Schuldenbremse reformieren. Aber diese Pläne, das noch in der alten Konstellation zu machen, kommen nicht überall gut an. Vor allem nicht bei der voraussichtlich künftigen Opposition.
Das ist natürlich für die Grünen auch echt bitter, muss man mal sagen. Also die Ampelkoalition ist ja verkürzt gesagt unter anderem auch an diesen 3 Milliarden für die Ukraine-Hilfe gescheitert. Da hatte man sich ja im November drüber gestritten und dann gesagt, okay, wir kommen da nicht zusammen. Und jetzt einigen sich der SPD und Union auf Milliarden, also auf Summen, die sind ja unglaublich. Und dass die Grünen da jetzt nicht mitreden dürfen, ist für die natürlich total bitter. Und dass die das jetzt aus der Opposition begleiten sollen, nochmal schwieriger. Klar, dass die jetzt versuchen werden, auch ihre Zustimmung nochmal hoch zu verkaufen, glaube ich schon. Und es gibt da jetzt auch Gespräche gestern, heute. Es gab auch vorher schon Telefonate. Und die werden natürlich, die Grünen, jetzt ihre Rolle der Opposition gerecht werden und da auch meckern. Aber ich glaube, am Ende werden die schon zustimmen. Da werden sie kaum eine andere Wahl haben, weil viele der Dinge, Thema Infrastruktur, das ist ja auch vieles, was die Grünen gut finden. Und ja, zähneknirschend wird da wahrscheinlich, wenn ich eine Prognose abgeben würde, dann eine Zustimmung kommen.
Genau, und wenn wir von Opposition reden, sprechen wir natürlich auch noch von Linken und AfD. Und die fanden das jetzt überhaupt nicht toll, dass das noch mit den alten Mehrheiten geschehen soll. Denn mit dem neuen Bundestag könnte man diese Vorhaben, milliardenschweren Vorhaben, nicht so einfach durchbringen. Wäre es da demokratisch nicht besser gewesen, ja wenigstens mit den Linken zu sprechen und das dann vielleicht doch zusammen durchzubringen?
Das ist auch eine Sorge, die treibt tatsächlich auch so ein bisschen die Unionsfraktion um. Also bei der Fraktionssitzung gab es auch Stimmen, die sagten, ja, guck mal, ob das tatsächlich, also diese ganzen Milliardensummen im alten Bundestag abzustimmen, ob das auch verfassungskonform ist. Und es wird kolportiert, dass Friedrich Merz dann geantwortet hat, ihm sehr bewusst, dass das ja Ritt auf der übertragenen Sinne Rasierklinge sei. Dennoch überwiegt, glaube ich, einfach bei Union und SPD der Wille, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Ne? Also so schnell wie möglich ins Handeln zu kommen. Bei uns passiert was.
Und Friedrich Merz hat Pläne. Er will bis Ostern eine Regierung bilden. Da habe ich mal nachgeschaut oder nachgerechnet oder den Computer nachrechnen lassen. Das wären 56 Tage. Nach den vergangenen Wahlen waren das mehr so 80 Tage, bis die Kanzlerin oder der Kanzler gewählt waren. 2017 war natürlich nochmal eine andere Nummer mit Jamaika. Und 2009, da ging es richtig schnell mit 40 Tagen, weil Union und FDP sich da sehr, sehr einig waren. Aber jetzt interessiert mich natürlich deine Prognose. Gibt es bis Ostern einen Kanzler und eine Regierung?
Boah, das ist total schwer. Ich hätte gedacht, hättest du mich noch vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, ja, der Merz, der drückt so aufs Tempo und der wird es durchbringen. Und jetzt zeigt sich natürlich trotzdem nochmal die harten und dicken Bretter, die da SPD und Union gemeinsam bohren müssen, um überhaupt zusammenzukommen in so einer Koalition. Ich glaube am Ende, wenn ich wetten müsste und mich entscheiden muss, würde ich sagen, ja, die schaffen das irgendwie, weil sie beide Parteien getrieben sind davon, dass sie zeigen wollen, wir kriegen das jetzt hin. Also vor allem auch mit Blick auf die Wahlergebnisse und die echt starke AfD. Das hat ja auch viele hier umgetrieben in Berlin, diese so starke AfD, vor allem in den Ostländern. Und da sagen die, dem müssen wir was entgegensetzen und wir setzen dem jetzt etwas entgegen mit toller Politik aus ihrer Sicht und vor allem, dass die Leute merken, wir handeln und wir kriegen was hin. Also vielleicht bin ich da auch zu optimistisch und glaube an den Willen voranzukommen und sage mal, ja, die kriegen das schon irgendwie hin. Aber es wird ein harter Weg die nächsten Wochen, glaube ich.
Ja, und wann auch immer das sei, ob jetzt vor Ostern oder nach Ostern abstimmen über einen Kanzler Merz, werden vor allem Männer, denn der neue Bundestag besteht zu mehr als 2/3 aus Männern. Der Anteil der Frauen liegt bei 32,4% und damit gut 2% niedriger als bei der Wahl 2021. Den höchsten Anteil von Frauen haben die Grünen mit mehr als 60%, den kleinsten die AfD mit knapp 12%. Das ist jetzt keine Überraschung. Man könnte jetzt sagen, Sarah, 32%, 34%. Macht das so einen großen Unterschied? Was sagst du?
Mich macht das natürlich immer ein bisschen traurig, wenn ein Frauenanteil im Bundestag weiter sinkt. Es wäre natürlich toller, wenn er steil nach oben gehen würde und wenn wir endlich mal so eine Art Parität auch tatsächlich hätten. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass die Entscheidungsträger, dass die so männlich gerade sind. Und dass du kennst wahrscheinlich auch, Astrid, dieses Bild zum Beispiel von der Union. Markus Söder hatte das vor ein paar Tagen bei sich auf den Social-Media-Kanälen gepostet, wie sich die Unionsmänner zu Vorabsprachen treffen. Das sind jetzt so die Menschen, Männer, die entscheiden. Oder jetzt, ich glaube, das war auch vor ein paar Tagen gestern, dass im Kanzleramt hat sich Olaf Scholz, Lars Klingbeil, dann war da Alexander Dobrindt, glaube ich, noch drauf, Friedrich Merz, haben sich da im Kanzleramt zur Vorabsprache für den EU-Gipfel getroffen und so ganz links am Rand gequetscht saß da noch so Saskia Esken und es sah so aus, als würde sie so versuchen, so auch so ein bisschen an dem Gespräch teilzunehmen. Und das finde ich eher das größere, noch größere Problem, dass die Entscheidungen treffen, dass diese Bilder, diese Gesichter, dass die alle so männlich sind. Und das finde ich echt schade.
Als Beobachterin vielleicht nochmal den Blick in den Bundestag. Sind Frauen da anders als Männer? Ist der Ton mit mehr Männern schroffer? Sind Frauen vielleicht kompromissbereiter oder sind das Klischees?
Ich würde sagen, das sind am Ende auch Klischees. Also ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die wirklich tough in den Verhandlungen sein können, also Politikerinnen, wo ich denke, krass, Chapeau. Auf der anderen Seite, was ich auch merke, ist, dass Männer mehr zugreifen. Also wenn es zum Beispiel um Interviewanfragen geht, sagen die Frauen häufiger, also vielleicht an Sonntagen, so Tage, die eigentlich für die Familie reserviert sind, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht schon wieder meine Kinder, ich bin die ganze Woche unterwegs, die kann ich jetzt nicht schon wieder allein lassen. Bei den Männern ist das häufiger der Fall, dass sie sagen, ja klar, mache ich, gar kein Problem. Also das merke ich schon, dass Männer dann doch eher zugreifen, als es Frauen tun.
Sarah, ich danke dir sehr. Ich will das gleich noch genauer besprechen mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Sie setzt sich für mehr Frauen im Parlament ein. Und ja, da bin ich gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Dir, liebe Sarah, erstmal vielen Dank für diese Einblicke aus Berlin.
Gern.
Und jetzt begrüße ich im zweiten Teil dieses Podcasts Katrin Göring-Eckardt, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, einzige Abgeordnete der Partei aus Thüringen im alten und im neuen 21. Bundestag, aktuell noch Vizepräsidentin und eine Frau, die sich für die Frauen in der Politik einsetzt. Frau Göring-Eckardt, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, schön Sie zu hören.
Nun gibt es aktuell vielleicht andere weltpolitische Sorgen. Trotzdem ist das ja auch irgendwie Ihr Herzensthema. Wie sehr hat Sie das nach der Wahl umgetrieben, dass jetzt noch weniger Frauen im Bundestag sitzen?
Also als ich angefangen habe im Bundestag, das ist ja schon lange her, 1998, da dachten wir noch, es werden einfach immer ein paar mehr und dann werden wir irgendwann die Hälfte sein. Und das Gegenteil ist ja der Fall, dass, also im besten Fall kann man sagen, das stagniert so ungefähr, aber vom letzten zum diesen, also dieser Legislaturperiode sind es noch mal wenige Frauen geworden und das liegt nicht an Bündnis 90 Die Grünen. Wir sind auch anteilsmäßig wieder mehr geworden. Wir sind jetzt über 60% Frauen im Bundestag.
Da sprechen wir nachher noch drüber.
Es liegt vor allem an der AfD, das muss man ganz klar sagen. Und die Vorstellung, wie das sein wird mit einem riesigen Block AfD-Männer, die ja bekanntlich auch nicht gerade leise agieren und nicht gerade anständig agieren im Deutschen Bundestag, das ist schon eine, sagen wir, vornehm sehr harte Vorstellung, was da passieren wird. Wir waren ja noch nicht in diesem Plenarsaal, sondern Bisher warten wir darauf, dass sich der Bundestag konstituieren wird Ende März.
Ich habe das gerade schon meine Kollegin und unsere Korrespondentin gefragt, wird das gern auch von Ihnen wissen. Jetzt zum Einstieg, was beobachten Sie? Sind Frauen im Parlament anders, vielleicht besonderer, vielleicht kompromissbereiter? Sind das Klischees oder kann man da schon irgendwie eine andere Stimmung auch beobachten, wenn zum Beispiel mal vielleicht ein paar Männer nicht da sind und der Saal anders besetzt ist?
Ja, also sagen wir so, wenn Beatrice von Storch da ist und alle anderen Frauen im Bundestag, dann würde ich sagen, das gibt sich nicht viel mit den Männern in der AfD. Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, Frauen sind leidenschaftlich, Frauen sind aktiv, Frauen sind auch machtvoll und wollen auch Macht haben. Alles andere wäre ja Quatsch, das ist ja kein IT-Teil im Bundestag. Aber man spürt schon, dass bei den Reden von Frauen mehr Anstand, mehr Sachlichkeit ist als bei den meisten Männern. Das sind jetzt Klischees jeweils und es gilt auch immer nur für eine Mehrheit, für einen größeren Teil. Das ist schon so und Frauen untereinander, das muss man auch sagen, über Parteigrenzen hinweg, haben dann schon mitunter mal gemeinsame Themen. Also dass Frauen beleidigt werden, weil sie eine Frau sind, dass ihnen Kompetenz abgesprochen wird, dass sie nach dem Äußeren beurteilt werden, also egal ob das jetzt die Frisur ist oder was sie anhaben oder. Das ist schon etwas, was viele und vor allen Dingen eben Frauen erleben im Deutschen Bundestag. Und das ist sicherlich wie im sonstigen Rest der Gesellschaft, nur dass es im Bundestag eben in aller Öffentlichkeit stattfindet. Und dann ist es so ein bisschen egal, ob das jetzt eine Frau von der CSU ist oder eine von Bündnis 90 Die Grünen.
Das heißt, da gibt es auch so eine gewisse Solidarität parteiübergreifend?
Das kann man auf jeden Fall sagen, auch wieder nicht von allen, aber das kann man schon auf jeden Fall sagen, wenn eine Frau am Redepult angemacht wird, dafür, wie sie aussieht oder dass sie irgendwie, wer hat ihr denn die Rede geschrieben oder man kann sich da irgendwie diverse Sachen anschauen in den Protokollen des Deutschen Bundestages und dann die Präsidentin, also zum Beispiel ich, sagt, Moment, das ist hier kein parlamentarischer Umgang miteinander oder wenn es ganz schlimm ist, sogar einen Ordnungsruf erteilt. Dann gibt es schon eine klare Solidarität auch der Frauen aus den Fraktionen insgesamt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind seit 98 Abgeordnete, seit 27 Jahren also, eine ganz schön lange Zeit. Wenn Sie sich zurückerinnern, sind die Frauen selbstbewusster geworden in diesen Jahren?
Also ich glaube, es ist sehr viel selbstverständlicher, dass Frauen in der Politik erstmal den Anspruch haben, dass die Sachen 50-50 laufen. Und es wäre nicht möglich gewesen, in der 20. Legislaturperiode ein Kabinett zu haben. Am Anfang jedenfalls, das hat sich ja dann zwischendurch geändert, wo nicht Hälfte Frauen, Hälfte Männer sind. Und wir sind jetzt im Jahr 2025, wir haben jetzt Sondierungsverhandlungen einer künftigen Koalition. Ich würde sagen, eine Kleiko, weil eine GroKo ist es ja nicht mehr, aus Union und SPD und da sitzen dann irgendwie Männer am Tisch und ein paar Frauen dazu und man fragt sich, wo sind wir eigentlich gelandet im Jahr 2025? Das hätte ich so nicht gedacht, aber man kann schon sagen, das Selbstbewusstsein der Frauen hat sich sehr klar geändert zum Positiven. Die lassen sich auch nicht an die Seite stellen und melden auch klar ihre Machtansprüche an. Das muss man jetzt sich anschauen, wie das in der SPD und in der Union ausgeht. Also es gab ja irgendwie die Tage ein Bild, ein Foto davon, wie die Verhandlungsführerin aus der Koalition künftig im Kanzleramt sitzen. Und da saßen sich dann vier Männer gegenüber und Saskia Esken saß so am Rand.
Das hat gerade die Kollegin genau auch beschrieben. Genau.
Ja, man fragt sich, Moment mal, habt ihr es nicht gemerkt oder was? Hat es niemand von diesen vier Männern gemerkt, dass das überhaupt gar nicht geht, dass das eine wirklich blöde Idee ist, auch noch so ein Foto zu produzieren? Ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass ein Fotograf auch gestanden hat. Das ist schon schlimm genug, dass es so war. Aber dass man sich nichts dabei denkt, dass wir kennen ja dieses Bild da von den sechs Männern aus der Union, die sich irgendwie haben fotografieren lassen und nicht gemerkt haben, dass keine Frau am Tisch war und dass es gar keine gute Idee ist in diesen Zeiten, da so zu machen, auch den eigenen Frauen gegenüber nicht. Das ist schon eine neue Entwicklung und das ist ein Backlash und da mache ich mir tatsächlich große Sorgen, weil ob wir als Gesellschaft beieinander bleiben, ob wir erfolgreich sein werden, ökonomisch und in der Gesellschaft insgesamt politisch. Das hängt natürlich immer auch davon ab, mit welcher Haltung zu der Mehrheit der Bevölkerung, das sind die Frauen nun mal, ihren Rechten, ihren Möglichkeiten, ihrer Macht auch in sowas wie einer Bundesregierung aussieht. Und deswegen ja, bin ich da in Sorge und kann nur hoffen, dass die Glocke laut genug ist, damit sie alle hören und sagen, nee, das können wir uns gar nicht leisten in einer Gesellschaft, die Gleichberechtigung ja schon mal in der Verfassung stehen hat und das auch selbstverständlich machen muss.
Das heißt, motiviert Sie das auch, ja, spornt Sie das auch an, weiter da sozusagen für zu kämpfen, dass es mehr Frauen werden?
Ja, definitiv. Ich war ja, wenn ich das hier so aus dem Nähkästchen, ich war ja ursprünglich mal nicht so eine Befürworterin der Frauenquote, weil ich gedacht habe, so aus meiner Biografie, junge Frau in der DDR, wenn man sich nur genug anstrengt, dann werden schon alle sehen, dass man das ganz prima macht und dann wird sich das schon automatisch ergeben. Und ich habe dann in einem sozusagen Schnellkurs gesehen, dass das eben nicht so sein würde und wie das immer so ist mit Konvertiten, also mit Übergetretenen, die dann sehr vehement dafür streiten, dass es diese Quote gibt. Und bei uns in der Partei ist es so, es ist völlig selbstverständlich, dass es die Frauenquote gibt, dass sie eingehalten wird. Es ist inzwischen auch häufig selbstverständlich, dass Frauen auf den sogenannten offenen Plätzen kandidieren. Also bei uns ist es so, die ungeraden Plätze gehen automatisch an Frauen und die geraden Plätze sind offen für Frauen und Männer. Und häufig ist es eben inzwischen auch so, dass Frauen sagen, na gut, das habe ich irgendwie auf dem Platz 3 nicht geschafft, dann trete ich eben auf 4 an und trete auch gegen 2 Männer an. Und das ist inzwischen eine hohe Selbstverständlichkeit und ich habe das selber auch schon mal gemacht, als es um ein Gremium der Partei ging und kann nur sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, auch dafür zu sorgen, dass Frauen selbstverständlich auch in der Mehrheit sein können. Und in so einer Fraktion führt es dann eben auch dazu, dass Frauen in allen Themen sitzen, ne? Also dass es nicht so ist, dass die sogenannten weichen Themen, die nicht weich sind, also Familie, Bildung, sowas ist ja nicht weich, im Gegenteil, das ist elementar, aber dass eben selbstverständlich Frauen Außenpolitik, Verteidigungspolitik machen, Haushaltspolitik machen. Also insofern, da entwickelt sich dann auch automatisch was, weil es gar nicht anders geht. Und deswegen ist die zahlenmäßige Repräsentanz auch eine qualitative Steigerung.
Dann schauen wir mal auf die Zahlen. 98, da waren wir bei 31% des Parlaments, die Frauen waren. Dann hatten wir mal so einen Höchststand im 18. Bundestag bei um die 37%. Und jetzt sind es eben wieder 32, ein bisschen weniger geworden als beim letzten Bundestag. Ich höre es ja schon raus, aber das heißt, wir können uns jetzt nicht damit abfinden, aus Ihrer Sicht, dass es mehr oder weniger bei diesem Dritt bleibt.
Also ich werde mich damit nicht abfinden und wir haben ja auch schon viel darüber diskutiert, wie es gehen würde, dass man mit einem Paritätsgesetz dafür sorgt, dass der Bundestag insgesamt automatisch gesetzlich sozusagen paritätisch besetzt ist. Das ist bei unserem Wahlrecht nicht ganz so einfach, weil wir haben ja die Listenkandidierenden und die Wahlkreise. Es haben sich viele Wissenschaftlerinnen, vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen darüber Gedanken gemacht, wie das trotzdem gehen würde. Es setzt aber natürlich erstmal voraus, dass die Parteien sagen, ja, das machen wir zumindest mal bei den Listenkandidierenden. Und bei den Wahlkreisen überlegen wir uns, wie es gehen kann, dass Frauen auch eine echte Chance haben, dass sie nicht als erstes Mal gefragt werden, wenn sie sagen, sie können sich vorstellen zu kandidieren, ob die Kinder nicht doch noch ein bisschen klein sind und ob sie das wirklich hinkriegen und solche Dinge, die Männer ja nach wie vor nicht zu hören kriegen. Und nochmal, wir sind im Jahr 2025. Man sollte denken, dass diese Zeiten vorbei sind, aber viele Frauen, die sich politisch engagieren wollen, hören das eben nach wie vor. Das trifft sehr viel weniger zu bei meiner Partei, aber ich höre das von Unionskolleginnen häufig und immer wieder, dass das auch heute noch ein Argument ist, was ihnen entgegengehalten wird.
Es gab ja immerhin dann irgendwann diese fraktionsübergreifende Kommission, die auch erarbeiten sollte, wie der Frauenanteil erhöht werden kann. Mhm. Die ist dann aber nicht zu einer gemeinsamen Meinung gekommen, ne? Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie und auch die SPD halten dieses Paritätsgesetz, ich zitiere mal, für verfassungsrechtlich geboten und zwingend notwendig. So stand es zumindest in diesem Ergebnis des Abschlussberichts und CDU oder Union, FDP und AfD lehnten das aber ab. Das war vor 2 Jahren. Es sieht jetzt ja nicht so aus mit der schwarz-roten Koalition, die kommen wird, voraussichtlich, dass man da so ein Gesetz umsetzen kann. Also gibt es da irgendwie auch eine Alternative? Mit den aktuellen Mehrheiten wird das ja nichts.
Mit den aktuellen Mehrheiten, naja, nicht per se. Es liegt jetzt ein bisschen an der SPD, ne? Ob die sagen, wir gehen nicht in so eine Koalition, ohne dass klar ist, wir erarbeiten so ein Gesetz. Das wäre eine Möglichkeit. Also kleine Koalitionspartner sind ja nicht machtlos, sondern im Gegenteil machtvoll, weil Friedrich Merz ist ja darauf angewiesen, dass die SPD einsteigt, wenn er in die Regierung will. Und insofern wäre das schon ein zentraler Punkt, den die SPD verhandeln könnte, wenn sie wollte. Und ich erlebe das ja immer, dass wir beim Equal Pay Day dann alle irgendwie bei der Demo stehen und die SPD-Frauen sehr laut sagen, dass es alles gar nicht geht. Und wir haben das in dieser Legislaturperiode, also die ja immer noch anhält sozusagen, ja, wie Sie gesagt haben, versucht hinzubekommen. Und man braucht dafür natürlich eine Mehrheit. Da war die FDP vor allen Dingen im Wege und auch die Union. Aber das weiter zu versuchen, da hindert eigentlich erstmal niemanden was dran. Und ich glaube, auch die nächsten 4 Jahre werden ja eine sehr, sehr angespannte Zeit werden. Und wenn man sich anschaut, was weltpolitisch gerade passiert, Sie haben es am Anfang gesagt, dann denkt man, ist denn das jetzt vielleicht das kleinste Problem, das wir haben? Ich würde sagen, nee, es ist nicht, sondern die Repräsentanz der Bevölkerung, sowohl was Frauen und Männer angeht, was Stadt und Land angeht, was Ost und West angeht, dass man das ernst nimmt, dass man das braucht, dass man nicht sagen kann, wir sind hier irgendwie mehr vom Gleichen, lauter weiße eher Männer, dann wird man auch in dieser angespannten Zeit eben nicht erfolgreich sein. Auf die Expertise von Frauen zu verzichten ist nicht klug. Auf die Expertise von Ostdeutschen zu verzichten ist nicht klug. Das sehen wir ja gerade auch an Wahlergebnissen, die uns ganz und gar nicht gefallen. Und ob die Klugheit dann wirklich siegt oder nicht, das werden wir sehen. Aber in der Tat, also wenn man jetzt nur die Parteiprogramme derjenigen nimmt, die jetzt im Bundestag sind, wird man sagen, keine Mehrheit. Wenn man die Optionen sieht, die auch auf dem Tisch liegen, dass am Ende Mehrheiten geschaffen werden müssen, auch für andere Themen, dann kann man ja schon mal fragen, welche Rolle spielt eigentlich die Frauenpolitik in der künftigen Koalition?
Festhalten muss man aber trotzdem, dass eine Quote allein jetzt auch nicht der Heilsbringer ist. Also zum einen kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wie das ausgestaltet ist. Wie Sie gesagt haben, ist das sozusagen abwechselnd gestaltet oder landen alle Frauen dann am Ende der Liste zum Beispiel, wenn man sagt 50%, aber es ist eben der hintere Teil. Und zum anderen gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, dass es nicht genug Kandidatinnen vielleicht auch gibt, die sagen, ja, ich mache das oder die sich direkt aufstellen lassen wollen in ja gewissen Regionen. Also gibt es vielleicht auch einfach zu wenig Frauen, die diesen anstrengenden Job machen wollen?
Der Job ist anstrengend und er macht aber auch sehr, sehr viel Freude und erfüllt auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einmal noch vor der Klammer sagen muss. Es ist auch möglich, das mit Familie zu verbinden, auch wenn es anstrengend ist. Aber es gibt natürlich auch andere anstrengende Berufe. Und wenn eine Verkäuferin, weiß ich nicht, in geteilter Schicht arbeitet oder jemand im Krankenhaus oder sowas, dann würden wir auch sagen, es ist auch anstrengend, auch für die Verbindung von Familie, Freizeit und sonstigem Leben und dem Job. Das ist schon so. Was diese Arbeit besonders ausmacht, ist natürlich, dass gerade Frauen häufig Anfeindungen ausgesetzt sind, Beleidigungen, Hass, dass Postings durch die Welt gehen, dass inzwischen mit KI irgendwelche Bilder konstruiert werden oder Frauen wie Männern, aber Frauen in besonderer Weise irgendwelche falschen Zitate unterstellt werden und. Ja, das ist alles an der Tagesordnung. Und ich weiß auch, dass Frauen sagen, wisst ihr was, das tue ich mir nicht an. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Frauen ermutigt werden, es doch zu tun und dass sie wissen, es gibt ein Netzwerk, es gibt Leute, die darauf gucken. Es gibt Menschen, die dich dann nicht alleine hängen lassen, wenn du in so einer Situation bist, sondern da sind viele, die stehen an deiner Seite. Und das ist auch die Aufgabe von Parteien, dass sie nicht mitmachen quasi implizit, dass Frauen sich entmutigt fühlen müssen, an solchen Stellen in Verantwortung zu gehen. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage von, man sagt ja immer Frauenförderung dazu. Und es klingt immer so, als müssten die irgendwie aus der Tiefe herausgefördert werden oder sowas. Das ist gar nicht der Punkt, sondern Frauen müssen leider unter anderen Bedingungen Politik machen, viele andere Berufe auch als Männer. Und deswegen brauchen sie eine besondere Unterstützung da, wo die Vorfindlichkeit eben besonders schwierig ist. Und eine davon ist leider inzwischen, dass Frauen in heftigster Weise angegriffen werden. Und da muss es einen Schutz geben und da muss auch klar sein, das lässt keine Partei, das lässt kein Parlament, das lässt überhaupt niemand zu.
Warum hält dieser Hass gegen Politikerinnen und Politiker Frauen aus Ihrer Sicht eher ab als Männer?
Also weil die Beleidigungen sexistisch sind, weil die Bedrohungen die Familie betreffen. Also es ist auch bei Männern so, aber sexistische Beleidigungen gibt es natürlich bei Männern relativ selten. Das ist hat vor allen Dingen mit Frauen zu tun, dass Frauen schon dadurch, dass sie jetzt nicht im grauen Anzug kommen, mit oder ohne Krawatte, offensichtlich Leute provozieren, über ihr Äußeres zu reden, dass Frauen eine höhere Stimme haben und man sich fragt, oh, warum hat sie so eine hohe Stimme? Ist sie heute hysterisch? Also all diese alten Muster, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten natürlich kennen, deswegen gibt es den Feminismus, deswegen wissen wir, dass feministische Politik eben an ganz, ganz vielen Stellen ansetzt. Und das spielt, glaube ich, eine große Rolle, weil man mehr Ansatzpunkte in Anführungszeichen, in festen Anführungszeichen findet. Und jetzt bin ich ja in der DDR groß geworden und es war klar, Frauen arbeiten da und trotzdem haben die Frauen den Hauptteil an der Care-Arbeit, sagen wir heute dazu, also Erziehung und Haushalt und sowas gemacht. Aber es gab so ein Grundverständnis dafür, dass Frauen selbstverständlich arbeiten. Und das ist im Westen der Republik anders gewesen. Dann hat man Jahrzehnte dafür gekämpft, dass das selbstverständlich ist. Und jetzt sehen sich Frauen in der Situation, dass sie dafür angemacht werden, dass sie keine richtigen Frauen sind. Also wir werden Herrn Krah im Bundestag erleben. Ja, richtige Männer wollen richtige Frauen, hat er sinngemäß gesagt. Und mit richtige Frauen meint er die zu Hause den Kochlöffel schwingen. Und ich finde es wirklich abgründig, mir vorzustellen, dass wir im Deutschen Bundestag mit solchen Personen konfrontiert sein werden, die versuchen, mit solchen Sätzen einen Trend zu setzen. Und das meine ich so, wie ich sage. Es geht ja dann um soziale Netzwerke, wo Trends gesetzt werden und wo so Sachen reproduziert werden. Und da kann ich nur sagen, da werden sich Frauen wehren müssen, und zwar am besten gemeinsam. Und da werden Parteien nicht zulassen dürfen, dass irgendjemand, egal ob von der eigenen oder der anderen Partei, auf diese Art und Weise beleidigt wird. Und das wird eine große Aufgabe sein in dieser Legislaturperiode. Und mein Appell ist immer an auch junge Frauen, probiert es einfach, macht es einfach, sucht euch Netzwerke, bildet Banden. Ihr könnt es gut schaffen, wenn ihr wisst, ihr könnt und müsst es nicht alleine machen. Männer bilden längst Netzwerke und sind längst ganz, ganz prima dabei, sich gegenseitig zu unterstützen. Frauen denken halt oft noch, sie müssen es alleine schaffen.
Da haben Sie jetzt so viele Punkte angesprochen, auf die ich alle noch eingehen will. Mache ich mal eins nach dem anderen. Zum Thema Hass wollte ich gerne noch kurz hinweisen auf unsere Folge vom 13. September vergangenen Jahres. Da waren Sie nämlich auch zu Gast bei Malte Pieper und Anja Meyer und haben über den Hass, in dem Fall gegen Ihre Partei, die Grünen, gesprochen. Das kann man gerne nochmal nachhören. Also bitte bis September einfach zurückscrollen. Und auch im September, allerdings 2023, war das Thema Knochenjob mit Kindern, Ostfrauen in der Politik. Da haben die Kollegen über eine sehr interessante Doku über ostdeutsche Politikerinnen gesprochen. Und die kann ich auch sehr ans Herz legen, habe ich auch jetzt nochmal nachgehört. So, und dann haben Sie es eben auch angesprochen. Die Ostfrauen, die haben ja da eine andere Tradition gehabt in Sachen Arbeiten. Ich kenne das auch selbst, komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Von meiner Mutter, den anderen Müttern, alle haben gearbeitet. Wenn wir dann zum Schüleraustausch in, das war glaube ich Schleswig-Holstein waren, waren alle Mütter zu Hause und wir haben uns sehr gewundert darüber. Jetzt habe ich aber mal nachgeschaut. Im neuen Bundestag in Thüringen sind 5 von 18 Abgeordneten Frauen, in Sachsen-Anhalt 6 von 17. Und in Sachsen 9 von 30, sehr viele Zahlen, aber es kommt ungefähr mit diesem ein Drittel, was wir auch sozusagen im gesamten Bundestag haben, hin. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da irgendwie mehr Frauen es zumindest in den Bundestag geschafft haben. Gibt es da trotzdem irgendwie einen Unterschied? Sehen Sie das, dass mehr Frauen im Osten vielleicht wollen? Oder ja, wie erklären Sie sich das?
Also die Zahlen kenne ich auch und ich sehe nicht, dass man sagen kann, dass Frauen da jetzt besonders gefördert werden. Also in keiner der Parteien, die ich vor Augen habe. Also in der Union passiert es nicht. In der SPD stand an Platz 1 auf der Thüringer Landesliste ein Mann. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese ostdeutsche Tradition sich jetzt nicht so direkt im politischen Berlin widerspiegelt und auch nicht in den Landtagen. Ich sag mal ganz, ganz klar und ganz bewusst, das war übrigens in der DDR nicht so viel anders, weil am Schluss gab es natürlich die gläserne Decke. Am Schluss war irgendwie eine Frau im Politbüro und das war Frau Honecker. Und dann kann man sich anschauen, wie weit die Frauen in der DDR gekommen sind. Was wir, glaube ich, also was Sie über Ihre Mutter gesagt haben oder die Mütter Ihrer Freundinnen, das ist ja das, was uns die Selbstverständlichkeit gibt, dass Arbeiten geht, ja, so, dass man das machen kann, ohne dass irgendwie alles ins Wanken gerät. Und für mich war das auch so. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich hatte halt diese Vorbilder. Meine Mutter, meine Großmutter, alle drumherum haben gearbeitet. Und insofern haben wir diese Hürde nicht als Ostdeutsche. Aber die Hürde, dann auch tatsächlich aufzusteigen, tatsächlich in eine Machtposition zu kommen, da ändert sich dann die Welt doch relativ schnell und dann ist Ost wie West kein großer Unterschied mehr.
Da würde ich noch mal kurz einwerfen. Zumindest hat Friedrich Merz sich ja vor der Wahl, also er hat für mehr Frauen geworben. Klar, Sie haben recht, es ist nicht aufgegangen. Am Ende wurden bei der CDU von den 252 Wahlkreisen nur 60 Frauen aufgestellt. Man muss dann natürlich auch immer dazu sagen, das eine ist, was man sagt, und das andere ist dann, ob auch Taten folgen. Aber das wollte ich noch mal hier festhalten. Und dann,
ja, cool. Und trotzdem hat er dann am Schluss bei diesen Verhandlungen nur mit Männern gesessen. Und das waren ja die unionsinternen Verhandlungen. Da war ja noch nicht irgendwie was von außen. Da hätte man einfach sagen können, hier, das machen wir so nicht.
Ich würde mit Ihnen gern noch mal ins Ausland schauen. Mich hat das überrascht. Vielleicht wissen Sie es auch, im internationalen Ranking ist Spitzenreiter Ruanda, das ostafrikanische Land, hat 63,8% Frauen im Parlament. Eine Quote gibt es da, die mindestens 30% der Plätze für Frauen reserviert. Wussten Sie das? Kann man sich da was abgucken vielleicht?
Also ja, wir haben uns das, als wir dieses Paritätsgesetz gemacht haben oder den Entwurf diskutiert haben, haben wir uns andere Parlamente angeschaut. Das liegt natürlich häufig am Wahlrecht. Und wenn wir ein Wahlrecht hätten, wo, ich spinne jetzt mal, nur Landeslisten eine Rolle spielen würden und nicht die Wahlkreise, wo dann immer ja nur eine Person, maximal eine Person gewählt werden kann nach dem jetzig geltenden Wahlrecht, dann wäre das viel einfacher. Ne? Dann könnte man sagen, das muss quotiert sein und das gilt schon für die Liste selber und den Rest müsst ihr euch überlegen, liebe Parteien. Und das ist die Schwierigkeit da dran. Aber es fühlt sich wirklich auch nicht gut an, dass ein Land wie Ruanda so weit vor uns ist dabei, wo wir doch immer so stolz darauf sind, was unsere Verfassung sagt über die Gleichberechtigung von Frau und Mann und den ganz klar immer war, die Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden und so fort.
Zumindest sind Sie ja stolz darauf bei den Grünen, dass es da diese Zahlen auch gibt, über 60% Frauen im Bundestag jetzt, aber bedeutet auch, ich sage jetzt mal, nur 39% Männer. Ihre Fraktion wird geführt von zwei Frauen. Annalena Baerbock sticht heraus, auch sie als Vizepräsidentin im Bundestag. Und ja, es gibt dann noch Robert Habeck. Aber ich weiß nicht, wie oft Sie das hören, aber werfen Kritiker Ihnen dann auch mal, ja, andersrum, Diskriminierung von Männern vor? Und was sagen Sie dazu?
Das kommt vor, nicht sehr oft, aber es kommt vor. Und es geht aber nicht um Diskriminierung, sondern die beiden Frauen in Fraktionsvorsitz haben sich darauf beworben und sind gewählt worden. Da hätte sich auch ein Mann bewerben können, hat sich aber keiner beworben. Und dann ist es keine Diskriminierung, sondern es hat halt keiner gemacht. Wir haben einen Parteivorsitz, Frau und Mann. Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Fraktion von zwei Frauen geführt wird oder dass die Partei von zwei Frauen geführt wird. Es ginge halt nur nicht, dass es zwei Männer sind. Und das finde ich jetzt nicht zum das ist nicht Diskriminierung, das ist auch nicht zum Schämen. Im Gegenteil, ich habe, als ich zum ersten Mal Fraktionsvorsitzende war, die Fraktion auch mit einer Kollegin gemeinsam geführt, mit Christa Sager aus Hamburg. Und wir waren so unterschiedlich, dass das sehr gut für die Fraktion war. Sie war ein bisschen älter als ich. Sie kam aus Hamburg, also aus Westdeutschland, wie es nur geht. Ich aus Thüringen. Und das hat der Fraktion natürlich geholfen, unterschiedliche Perspektiven zu haben. Und insofern, nein, Männer werden bei uns nicht diskriminiert, sondern es ist ein Gleichauf. Und wenn man sich für ein Amt bewirbt, dann wird man gewählt oder nicht. Man muss sich erstmal bewerben und dann funktioniert das schon auch. Aber es ist ja bei uns halt selbstverständlich, dass es auch so ausgehen kann, dass mehrheitlich Frauen in den Führungspositionen sind.
Und man muss dazu ja auch sagen, allein eine hohe Zahl reicht ja auch nicht unbedingt aus. Sie haben es ja auch schon angesprochen, auf den Bildern jetzt von den dominierenden Verhandlern und Sondierern sind es ja vor allem Männer. Ich habe da gestern auch noch mal einen Artikel gefunden von 98, quasi ihrem ersten Jahr im Bundestag. Da hieß es noch, Politik wird im Kaminzimmer gemacht und da werden die Entscheidungen vorab getroffen. Da, wo dann damals eben die Männer im Zweifel noch mit ihrer Zigarre, so das Klischee, zusammensaßen. Wie sieht das heute aus? Gibt es noch sowas wie das Kaminzimmer? Ist das der Weinabend in der Altbauwohnung und werden da auch Frauen eingeladen?
Erstens, es wurde wirklich geraucht. Es wurde bei Verhandlungen geraucht und es wurde auch im Kanzleramt geraucht. Ich erinnere mich mit Schrecken an eine Situation sehr, sehr früh morgens im Kanzleramt in einer heiklen Situation, wo ich als Fraktionsvorsitzende aufkreuzen musste unter Rot-Grün und der damalige Bundeskanzler mit Zigarre dort. Und es war morgens um 7 und das war nicht, also für mich war es nicht so einfach. Und es gab auch noch tatsächlich Verhandlungsräume, in denen geraucht wurde, ja. Aber das wird heute sicherlich nicht mehr passieren, dass geraucht wird, aber dass es Gespräche gibt jenseits der Gremien, jenseits derer, die festgelegt haben, wir treffen uns morgen um 10 wieder. Und manchmal ist es vielleicht auch heute noch das Kaminzimmer. Ich habe ja die Jamaika-Verhandlungen geführt. Auch da saßen wir spät nachts um 2 in einem Kaminzimmer, was, glaube ich, gar keinen Kamin hatte, aber was so genannt wurde. Und haben weiterverhandelt in wechselnden Besetzungen und kleinen Kreisen und sowas. Man würde das heute, solange Bündnis 90 Die Grünen beteiligt sind, sicherlich nicht ohne Frauen machen können. Ich weiß nicht, wie das in anderen Konstellationen ist, aber was man sicher sagen kann, es ist gut erstmal grundsätzlich, dass auch geredet wird über die offiziellen Gremien hinaus, dass man auch mal verstehen kann, wieso hat die Person jetzt hier eigentlich so ein großes Problem? Und manchmal sind es ja auch 4-Augen-Gespräche, die dafür notwendig sind, um zu verstehen, wieso können wir uns eigentlich an dieser Stelle nicht einigen? Wieso finden wir da keinen Kompromiss? Also insofern würde ich das gar nicht schlecht reden. Allerdings, was ein Problem ist, ist, wenn es darum geht, wer am längsten sitzen kann und dass das Männer sind. Und ich würde jetzt sagen, in der Spitzenpolitik wissen die Frauen schon, dass sie auf jeden Fall sitzen bleiben. Die werden auf gar keinen Fall aufstehen. Aber wenn es um Kommunalpolitik geht, wenn es um ehrenamtliche Gremien geht und den Stadtrat oder was auch immer, dann ist es natürlich was anderes, weil dann ist die Kinderbetreuung eben nicht bis eine Stunde nach Mitternacht da, sondern dann sind es häufig die Frauen, die ihre Verantwortung spüren, dann eben doch nach Hause zu gehen oder noch andere Arbeiten tun müssen etc. Und das erlebe ich jedenfalls häufig, dass mir Frauen sagen, Mensch, ich musste doch nach Hause, ich konnte da nicht einfach noch sitzen bleiben und manchmal auch, ich wollte nicht da sitzen bleiben, wenn Alkohol im Spiel ist und dann die blöden Sprüche insbesondere wieder gegen Politikerinnen gerichtet werden, dann ist das etwas, was noch nicht überwunden ist. Daran dürfen wir und müssen wir gerne noch weiter arbeiten.
Dann würde ich zum Schluss kommend ja gerne noch mal eine kleine Quintessenz ziehen. Wenn ich das jetzt so schlussfolgere, ist auch diese Vernetzung zwischen den Frauen wichtig, solange es dieses ja von Ihnen gewünschte Paritätsgesetz, was aber jetzt ja erstmal nicht in Aussicht steht, noch nicht gibt, oder?
Ja, vernetzen, Banden bilden, selbstbewusst bleiben, Anforderungen stellen. Auch Anforderungen stellen, dass an bestimmten Tageszeiten oder Wochentagen jetzt nicht den ganzen Tag getagt wird, damit es mit der Familie noch irgendwie eine Rolle spielen kann. Und was man vielleicht auch noch am Schluss sagen muss, es gibt ja mehr und mehr Männer, die das auch anders sehen, die auch ihre Kinder gern sehen wollen, die auch Verantwortung zu Hause übernehmen wollen. Einer meiner Kollegen hat deswegen nicht wieder für den Bundestag kandidiert, Sven Christian Kindler, weil er gesagt hat, ich kann kein guter Vater sein, wenn ich das hier so weitermache, wie dieser Job gerade ist. Und deswegen meine Ermutigung, auch immer nach den Strukturen zu gucken und wo es geht, sie auch mit aktiv mitzuändern. Das nützt den Frauen, das nützt aber auch den Männern, die das heutzutage anders sehen. Und deswegen werde ich nicht aufhören, auch junge Frauen zu ermutigen, diesen Job zu machen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es macht auch Spaß. Und Macht bedeutet ja erstmal nichts Hässliches, sondern es bedeutet, dass man was machen kann und sich einerseits für die Sache der Frauen einzusetzen, und wir haben gerade eine Periode von feministischer Außenpolitik gehabt und es hat sehr, sehr viel bedeutet, weltweit die Frauen zu sehen und zu wissen, wenn wir die Frauenrechte stärken, dann stärken wir auch die Freiheits- und Demokratierechte insgesamt. Also insofern, da gibt's schon viel zu tun. Es gibt viel zu tun für Frauen, egal ob es in der Haushaltspolitik, in der Außenpolitik oder in der Familienpolitik ist, und deswegen gerne machen und wenigstens ausprobieren und dann selbstbewusst sein und sagen, das können wir so machen und das können wir eben gerade jetzt nicht so machen, weil dann haben wir hier keine gleichen Voraussetzungen.
Ja, und sich einsetzen kann man ja vielleicht oder kann Frau auch als Bundestagsvizepräsidentin. Jetzt muss ich natürlich noch mal fragen am Schluss, Frau Göring-Eckardt, in wenigen Wochen wird der neue Bundestag konstituiert. Wollen Sie es noch mal machen?
Ich würde es gerne mal machen, jetzt mal gucken, ob meine Fraktion das auch unterstützt. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man Erfahrung hat. Es ist ganz gut, wenn in diesem künftigen Präsidium auch ostdeutsche Stimmen vertreten sind und wenn die sichtbar sind. Und insofern schauen wir mal, wie das ausgeht. Die Fraktion muss mich ja vorschlagen, und ob sie das tut, das werden wir dann sehen. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen, was ich gerne machen würde, dann sage ich ja. Ich habe das sehr gern gemacht bis hierher und habe auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass das Parlament einen gewissen Anstand bewahrt im Umgang miteinander. Wir werden in diesem künftigen Bundestag die Demokratie ganz elementar zu schützen haben. Und es wird eine nicht einfache Aufgabe sein, aber sich der zu stellen, das wäre mir jedenfalls eine Ehre.
Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen aus Thüringen. Danke, dass wir über diese Themen sprechen konnten heute.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute.
Und wenn Sie alle unsere Podcast-Folgen schon durchgehört haben, dann kann ich Ihnen einen Besuch in der ARD-Mediathek empfehlen. Ostdeutsche jammern, sind nie zufrieden und meckern viel. Ja, ein Klischee, dem Menschen aus dem Osten oft begegnen, aber was ist da dran? Oder steckt dahinter vielleicht einfach ganz viel Wut, weil wir noch immer kein ganz und gar geeintes, gleichberechtigtes Deutschland sind? Die neue Doku Wut, die Reise geht weiter, nimmt die Sorgen der Ostdeutschen in den Fokus, bietet ein offenes Ohr, wo sonst oft abgewunken wird. Und sie berichtet über Menschen, die sich trotz aller Frustration nicht entmutigen lassen, die etwas bewegen wollen. Die ganze Doku kann ab sofort in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Und den Link zum Film packen wir natürlich in die Shownotes. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören diese Woche. In 2 Wochen hören wir uns gern wieder, wenn Sie mögen. Dann ist Anja Meyer auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.